möchte uns einige Verse lesen, die wir gestern Abend schon betrachtet haben. 2. Timotheus 4, 3 bis 5. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nachdem ihnen die Ohren jücken, und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren. Du aber sei nüchtern bis dahin. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in dieser Morgenstunde uns hier wieder unverboten versammeln dürfen. Danken dir, dass du nach deiner Verheißung mitten unter uns bist. Und du weißt um alle Strömungen, Irrlehren und Sekten, auch in unseren Tagen. Und du weißt, wie so manches auch in Gemeinde Jesu einbricht. Ach, möge auch diese Morgenstunde dazu dienen, dass wir wachsam, nüchtern bleiben, wo wir mit solchen Menschen in Berührung kommen, dass wir auch ihnen rechte Antwort geben können. Segne unseren Bruder dazu, dass er uns das auch heute Morgen weitergibt, was dazu wichtig ist. Wir danken dir und beten dich an. Amen. Wir setzen uns wieder, hören dann auch gleich auf die Botschaft.
Liebe Brüder und Schwestern, wir haben heute Morgen das Thema die Antichrist-Vorstellungen bei Sekten, Adventisten, Zeugen Jehovas, Mormonen, Scientology. Das hört sich nun zunächst sehr abstrakt an. Es wird auch manches an Sektenkunde sein heute Morgen. Aber wer bis zum Schluss aushält, für den wartet eine ganz besondere Überraschung über die aktuellsten Entwicklungen bezüglich des Antichristen. Also wer bis zum Schluss aushält, der darf dann sehr überrascht sein, dann platzt die Bombe ganz am Schluss. Im übertragenen Sinne. Nicht? Der Antichrist, das sind die anderen. Auf diesen Punkt lässt sich die Ansicht der meisten Gruppierungen bringen, die sich und ihre Lehren absolut setzen, die anderen keine Wahrheitserkenntnis zugestehen und dadurch in Sektierertum abgleiten. Adventisten im Gefolge von Ellen Gould White erblicken den Antichristen im Papsttum und allen Kirchen, die wie Rom das Sabbatgebot geändert und stattdessen den Sonntag als das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben. Zeugen Jehovas lehnen sowohl alle irdischen Regierungen als antichristlich ab, da sich diese an die Stelle der Theokratie Jehovas gesetzt haben sollen, und sie lehnen auch alle Kirchen ab, die ein anderes Gottes- und Erlösungsverständnis haben als sie selber. Die Mormonen sehen die Kirche des Teufels und des Antichristen bei allen, die den sogenannten wahren Evangeliumsplan der Errettung verfälscht haben, also bei allen Nicht-Mormonen. Leroy Hubbard, der Begründer der Scientology, betrachtet Luzifer und Antichrist positiv, dass sie den Menschen Erleuchtung bringen, wozu Scientology den entscheidenden Beitrag leisten soll. An alle diese Systeme sind Anfragen zu stellen, und wer der Antichrist selber ist, das lesen wir ja in der Bibel, darauf komme ich dann am Schluss zurück. Jetzt wollen wir zunächst einmal diese vier Sekten oder Sondergemeinschaften betrachten. Warum ist das auch wichtig für uns als Christen? Weil nämlich viele Millionen Menschen allein schon durch diese Gruppierungen verführt werden, den biblischen Christus zu erkennen, davon werden sie abgehalten und sie haben sich falsche Erlösungsvorstellungen gemacht. Dabei haben wir gemerkt, es geht von den Antichristen bis zur Scientology immer weiter weg von der biblischen Wahrheit. Scientology hat nun gar nichts mehr mit der Bibel zu tun, nennt sich zwar Kirche. Adventisten berufen sich in vielem auf biblische Aussagen, haben aber doch gewisse Irrlehren, weshalb ich sie persönlich immer noch als Sekte einstufe, im Unterschied zur Evangelischen Allianz, die sie ja schon aufgenommen hat und anerkennt. Und Zeugen Jehovas, sie sind keine Christen, da sie die Dreieinigkeit Gottes leugnen. Genauso Mormonen sind Polytheisten, aber was das ist, werde ich noch im Weiteren erklären. Der Adventismus, der ist sicherlich am weitesten verbreitet, nimmt auch am meisten Einfluss auf unsere Kreise. Es haben sich schon manche dadurch verführen lassen, die sagen, wir müssen jetzt plötzlich den Schabbat halten und damit in den alten Bund zurückgefallen sind. William Miller war der ursprüngliche Begründer, der die Wiederkunft 1844 erwartete, und dann wurde es dann als unsichtbare Wiederkunft umgedeutet, als es nicht eingetroffen war. Ich möchte mich jetzt auf den Schwerpunkt des Antichristen, des falschen Propheten, des Mahlzeichens konzentrieren bei diesen Sekten. Und maßgeblich auch noch für die heutigen Adventisten, weithin, obwohl es viele Unterabspaltungen und Tochtersekten davon gibt, die übrigen und wie sie sich alle nennen, aber maßgeblich ist immer noch die Lehre der sogenannten Prophetin Ellen Gould White, 1827 bis 1915. Ihr Hauptwerk lautet Der große Konflikt oder auch Der große Kampf. Daraus zitiere ich einiges heute Morgen. Sie erblickt, und da ist noch am meisten Wahrheit enthalten, obwohl dann die Verfälschung so schleichend hineinkommt, sie erblickt den Antichristen anknüpfend an die Position der Reformatoren Luther, Zwingli und Calvin im Papsttum. Also nicht ganz falsch, wobei ich das ein bisschen anders sehe, werde ich am Schluss noch erklären. Ich sehe darin mehr den falschen Propheten. Ja, aber sie erblickt den Antichristen im Papsttum. Das Papsttum habe viele heidnische Gebräuche eingeführt. Das ist richtig, ja, aber dann kommt der Punkt, und es habe die 10 Gebote Gottes verändert, insbesondere das Sabbatgebot. Sie hat in einer Vision praktisch dieses Gebot gesehen, und das ist das Entscheidende, der entscheidende Punkt. Wenn du den Sabbat hältst, dann bist du versiegelt durch das Lamm, und wenn du den Sonntag hältst, dann trägst du das Mahlzeichen des Tieres, des Antichristen. So einfach ist im Grunde dieses adventistische Hauptlehre, aber genauso falsch, ja. Nun aber, wie begründet sie das? Sie sagt, die protestantischen Kirchen seien genauso vom antichristlichen Geist erfasst wie der Katholizismus, weil auch sie das Sabbatgebot nicht mehr halten würden. Also auch die protestantischen Gottesdienste finden am Sonntag statt. Der Tag des Sonnengottes sozusagen wird behauptet. Und das sei das Mahlzeichen des Tieres. Und daher sei eine umfassende Reformation notwendig, wie sie allein die Gemeinschaft der siebenten Tags Adventisten verwirkliche. Reformation sagen sie auch über sich selber. Es gibt verschiedene, auch Tochtersekten, die sie auch als Reformationsgruppierungen sehen. Ein Zitat aus dem Werk Der große Kampf, Seite 267 der deutschen Ausgabe. Sie schreibt zum Beispiel wörtlich: Satans wichtigstes Werkzeug im Kampf gegen Christus und seine Gemeinde in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten war der römische Staat. Deshalb übertrug man in jener Zeit den Begriff Drache auch häufig auf das heidnische Rom. In Offenbarung 13, 1 bis 10 wird ein anderes Tier beschrieben, gleich einem Panther, dem der Drache seine Kraft und seinen Thron und große Macht gab. In diesem Sinnbild ist, wie auch ursprünglich die meisten Protestanten glaubten, das Papsttum zu erkennen, das die Macht, den Sitz und die Gewalt des alten römischen Reiches einnahm. Die Schilderung des pantherähnlichen Tieres deckt sich überraschend genau mit der Beschreibung des Tieres entsprechend den 3,5 Jahren, des kleinen Horns in Daniel 7. Die in Offenbarung 13, 5 erwähnten 42 Monate der Schreckensherrschaft dieses Tieres entsprechen den 3,5 Jahren, Zeiten aus Daniel 7, 25, in denen das kleine Horn seine Macht ausübt. Dieser Zeitabschnitt begann mit der Vorherrschaft des Papsttums und endete im Jahre 1798 mit der Gefangennahme des Papstes durch französische Truppen. Damals schien es so, als könne sich das Papsttum nie wieder von diesem tödlichen Schlag erholen. Zitat Ende. Man rechnet also gegen das Wort unseres Herrn und beruft sich dabei vor allem auf den Propheten Daniel. Da werden aber dann die Tage einfach in Jahre umgedeutet, was an dieser Stelle bei Daniel, wo es auch um Nebukadnezar und so weiter geht, nicht statthaft ist und zu falschen Ergebnissen führt. Ich kann das jetzt alles nur ganz kurz hier andeuten. Dann aber das zweite Tier. Was ist das zweite Tier nach Ellen Gould White? Das erste Tier also der Antichrist, der Papst für sie. Das zweite Tier der falsche Prophet. Man höre und staune. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika nach adventistischer Sicht. Sie sagt, die Aussage, dass das Lammtier darauf hinwirken wird, dass die Erde und die darauf wohnen anbeten, das erste Tier, muss offensichtlich so verstanden werden, dass die Vereinigten Staaten von Amerika letztlich ihre Macht nutzen werden, um eine weltweite Anerkennung des Papsttums zu erzwingen. Nun, wenn man jetzt die aktuellen Zeitereignisse ansieht, Das Interessante ist vielleicht gar nicht so daneben, bloß wird es rumgedreht. Ich persönlich, wenn ich es schon mal sagen darf, sehe den Antichristen als politischen Führer, wahrscheinlich im Bereich New York, UNO, amerikanischer Präsident, diese Koalition, vorsichtig gesagt, und den falschen Propheten im Papsttum, also gerade andersrum. Aber ja. Nun, die Vereinigten Staaten von Amerika als solche allerdings lassen sich schlecht als Papsttum in der Hinsicht sehen, weil es ja sehr stark freikirchlich geprägt ist. Die USA sind ja gerade entstanden damals durch die Auswanderung solcher, die verfolgt wurden durch die Inquisition der katholischen Kirche, der anglikanischen Kirche und so weiter. Und deshalb schreibt sie auch selber, Ellen Goldwhite, das kann freilich nur im völligen Widerspruch zu den in der amerikanischen Verfassung niedergelegten Grundsätzen geschehen, dass man die Vereinigten Staaten als das zweite Tier sieht. Soweit einiges Grundsätzliche. Nun aber zum Mahlzeichen des Tieres. Das ist jetzt der entscheidende Punkt bei den Adventisten. Und da, so möchte ich sagen, tritt eine große Verharmlosung des wirklichen Mahlzeichens ein. Denn was ist das Mahlzeichen? Ich habe schon erwähnt, nach adventistischer Sicht, der Sonntag. Ja, also wir alle, die wir uns am Sonntag versammeln, sind schon Diener des Antichristen, tragen das Mahlzeichen. Und das soll keine Sekte sein, die so etwas behauptet. Also Sabbat oder Sonntag, das sei das entscheidende Merkmal, ob jemand auf der richtigen Seite Christi oder auf der falschen Seite des Antichristen steht. Und so wird das verkürzt auf ein Thema, was in der Bibel gar nicht zentral ist. Der Herr Jesus hat immer wieder gesagt, der Menschensohn ist der Herr über den Sabbat. Aber Ellen Goldwhite selber schreibt, der Sabbat wird der besonders bekämpfte Punkt der Wahrheit. Während eine Klasse durch die Annahme des Zeichens der Unterwerfung unter irdische Mächte das Mahlzeichen des Tieres empfängt, nimmt die andere, indem sie sich das Zeichen der Treue gegen die göttliche Autorität erwählt, das Siegel Gottes an. So wörtliches Zitat von Ellen Goldwhite. Nun zu Adventismus noch kurz abschließend die Frage, was sagt die Bibel denn dazu? Müssen wir wirklich den Schabbat halten, wie die Juden es heute ja noch tun, die den Erlöser noch nicht erkannt haben, der schon gekommen ist und wiederkommen wird? Nun, die Gemeinde des Alten Bundes hielt selbstverständlich den Sabbat, den siebten Tag der Woche in den 10 Geboten. Für die Gemeinde des Neuen Bundes im Neuen Testament ist kein bestimmter Versammlungstag ausdrücklich vorgeschrieben. Ich kann jetzt die Stellen nur aufzählen, nicht vorlesen aus Zeitgründen. Römer 14, Vers 5 und 6, Kolosser 2, Verse 16 folgende vor allem. Kein bestimmter Versammlungstag. Lasst euch kein Gewissen machen wegen gewisser Sabbate und so weiter, heißt es da. Es ist im Neuen Testament davon die Rede, dass die Jünger und Jüngerinnen sich jeden Tag trafen. Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hin und her in allen Häusern. Apostelgeschichte 2, Vers 46. Also wir sind nicht mehr an diese speziellen Tage gebunden. Von Kaiser Konstantin wurde im Jahre 321 nach Christus der Sonntag eingeführt, der identisch war mit dem Tag des persischen Sonnengottes Mithras, tatsächlich, ja, das ist durchaus begründet, diese Kritik, als gesetzlicher Feiertag. Aber findet sich der erste Tag der Woche auch schon in der Bibel, im Neuen Testament? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Nun, an welchem Tag ist Jesus auferstanden? Am Sabbat? Wird manchmal behauptet, nein, da hat er ja geruht, ist der Ruhetag, da war er im Totenreich allerdings, aber nicht auf Erden war er da. Am Tag nach dem Sabbat, die Frauen, die zum Grab kamen, kamen natürlich nicht am Sabbat, das war ja verboten, sondern sie kamen am Tag danach und wollten nach dem Leichnam Jesus sehen und haben dann festgestellt, er ist auferstanden. Der erste Tag der Woche, das wissen wir ja alle, nicht? Die ganze Christenheit feiert den ersten Tag der Woche. Und dann ist auch wichtig, wann der Auferstandene erschienen ist. Geschah das am Schabbat? Nein, es war immer am ersten Tag der Woche. Also soweit es berichtet wird, kann man entnehmen, diese Erscheinungen, sie geschahen am ersten Tag. Diese Begegnungen waren ja nicht nur Erscheinungen, sondern wirkliche leibhafte Begegnungen. Er ist leibhaftig auferstanden. Und dann jetzt der entscheidende Termin ist ja die Entstehung der Gemeinde. Wann geschah das? An welchem Tag der Woche? Pfingsten. 50 Tage nach der Auferstehung. Und das ist auch ein, wie man heute sagen würde, Sonntag, Auferstehungstag. Gut, im Deutschen ist der Sonnentag, das erinnert an den Sonnengott, aber schon im Russischen ist es anders. Воскресенье, das heißt Auferstehungstag. Spanisch, Domingo, Herrentag und so weiter. Ja, da ist dieser heidnische Anklang nicht vorhanden wie im Deutschen. Also das Pfingstereignis als grundlegender Termin für die Entstehung der christlichen Gemeinde, des neuen Bundes, fiel auf den ersten Tag der Woche, Sonntag. Deshalb kann ich guten Gewissens den Sonntag feiern und da auch als Ruhetag halten. Wobei natürlich die Prediger sonntags nicht unbedingt Ruhetag haben, manche machen es dann montags. Wie gesagt, wir sind nicht gebunden an bestimmte Tage, die Gemeinde konnte sich jeden Tag treffen. Aber wichtig ist, das sage ich auch, und das ist auch der berechtigte Aspekt, was die Adventisten betonen, wir sollten tatsächlich einen Ruhetag halten. Aber egal, ob das jetzt der Samstag oder Sonntag oder auch Montag oder ein anderer Tag ist, es ist gut, wenn du einen Rhythmus einhältst, wo du auch Ruhe hältst, wo auch die Schöpfung zur Ruhe kommt und wo man versucht hat, das abzuschaffen, diese 7-Tage-Woche, da sind die Menschen kaputt gegangen. In Russland hat man es mal versucht, Sowjetunion, 10-Tage-Woche, dass noch mehr arbeiten sollten. Es ging nicht, man hat gemerkt, 7-Tage-Rhythmus ist von Gott gewollt. Aber wir feiern den Auferstehungstag. Übrigens, warum die Adventisten ich auch problematisch halte, obwohl sie durchaus manches Christliche haben. Ich denke, sie sind auch Christen im Unterschied zu den Zeugen Jehovas, die die Dreieinigkeit ablehnen. Aber sie haben den alten Bund mit hinübergenommen, was aber noch problematischer ist als der Sabbat. Sie mögen sich ja von mir aus am Samstag versammeln, wenn sie das so sehen. Ja, aber sie dürfen nicht sagen, dass wir das Mahlzeichen des Tieres tragen würden, wenn wir den ersten Tag der Woche halten. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Solange sie uns den Glauben nicht absprechen, sage ich, kannst du dich auch am Sabbat versammeln, wenn du das möchtest. Aber sie sollen nicht sagen, das sei schon die Versiegelung und das andere sei das Mahlzeichen. Dann wird es gefährlich. Das ist eine Verharmlosung. Denn das Mahlzeichen, denke ich, das ist ein Kennzeichen des Antichristen, was auf die Hand und Stirn aufgeprägt wird. Wo wird denn der Sonntag auf die Hand oder Stirn aufgeprägt? Ist ja völlig absurd, nicht? Also es ist wirklich, manche denken, ein Chip oder ein Prägemal, wo man sich dem antichristlichen System unterwirft. Das wird wohl das Mahlzeichen sein, aber nicht irgendein Tag. Aber was noch gefährlicher ist bei den Adventisten, wenn wir kurz noch bei diesem Thema bleiben, sie leugnen die Weiterexistenz nach dem Tode derer, die verloren sind. Es gibt also keine Hölle nach ihrer Sicht. Sie sagen, die Unsterblichkeit der Seele, das sei völlig heidnisch, spiritistisch, wird abgelehnt. Ja, es gibt spiritistische Lehren über das Nachtodliche, da stimme ich zu, aber die Bibel spricht durchaus von der Weiterexistenz nach dem Tode, und zwar der Geretteten und der Verlorenen. Die einen, die Geretteten, die gehen in den Himmel und die Verlorenen gehen in die Hölle. Und wer die Weiterexistenz der Verlorenen leugnet, der verfälscht das Evangelium an einem ganz gravierenden Punkt. Und deshalb könnte ich, liebe Geschwister, die Adventisten, so viel näher sie uns stehen als die Zeugen Jehovas, muss man schon sagen, trotzdem aber nicht in diese große Ökumene, die sowieso abzulehnen ist, hineinnehmen, die jetzt auch die Evangelische Allianz betreibt. Kommen wir zum nächsten, Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas schreiben in ihrem lexikalischen Handbuch für Königreichsverkündiger mit dem Titel Unterredungen anhand der Schriften im Artikel Antichrist folgendes. Und da steht manches Richtige und auch manches Falsche, was man schon von der Sektenbrille auch aus verstehen muss. Man muss richtig einordnen. Sie schreiben, Antichrist bedeutet gegen oder anstelle Christi. Ist richtig, ja? Aber weiter, der Ausdruck bezieht sich auf alle, die das leugnen, was die Bibel über Jesus Christus sagt. Richtig. Mein Kommentar, mein Klammern dazwischen, ja? Und weiter, auf alle, sagen sie dann weiter, die gegen sein Königreich sind. Da hört man schon ein bisschen Königreichssaal, Königreichsgesellschaft heraus, Zeugen Jehovas. Ne? Und sie schreiben weiter, und auf alle, die seine Nachfolger misshandeln. Damit meinen sie natürlich die Zeugen Jehovas selber. Und dann schreiben sie noch, der Begriff Antichrist schließt auch Einzelpersonen, Organisationen und Nationen ein, die fälschlicherweise behaupten, Christus zu vertreten oder sich unrechtmäßigerweise die Rolle des Messias zuschreiben. Zitat Ende. Damit meinen sie alle Kirchen und Gruppierungen außer sich selber. Das ist antichristlich. Also wie ich schon am Anfang gesagt habe, der Antichrist, das sind die anderen. So nach diesem Motto. Sehr einfache Behauptung. Das ist aber typisch sektiererisch. Man grenzt sich gegen alle anderen ab. Wir dürfen nie so weit gehen, liebe Geschwister, auch wenn wir uns in unabhängigen Gemeinden immer mehr versammeln, dass wir jetzt allen anderen den Glauben absprechen, die in irgendwelchen Kirchen noch sind, die vielleicht noch nicht durchschaut haben, was da läuft. Das wäre sektierisch. Auf der einen Seite die Gefahr der großen Ökumene und Vermischung, die ins Antichristliche mündet. Auf der anderen Seite die sektierische Abspaltung von allen anderen Gemeinden. Das wäre auch sektierisch. Versteht ihr, was ich sagen will? Man darf weder auf der Seite vom Pferd fallen, dass man an die große Ökumene, die in die Hure Babylon mündet, mitmischt, noch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, dass wir sagen, nur unsere kleine Gruppierung, nur wir sind die einzig Wahren. Das ist sektierisch. Nein, die Wiedergeborenen, der Herr allein sieht das Herz an. Ja. Aber Zeugen Jehovas, ganz typisch auch bis heute, nur sie, ja, typisch sektierische Lehre, nur wir, dieser Exklusivitätsanspruch. Und sie versammeln sich ja als Königreichsgesellschaft, Wachturmgesellschaft, sie verkörpern die Gottesherrschaft auf Erden, die Theokratie. Alle, die sie verlassen haben, sind Abtrünnige, die man noch nicht mal grüßen soll und so weiter. Ich kann jetzt hier nicht alles zitieren, aber jedenfalls die leitende Körperschaft der Zeugen Jehovas mit Sitz in New York, auch interessant, ja, gilt als Jehovas Regierung auf Erden, also in Brooklyn, als der treue und verständige Sklave nach Matthäus 24, Vers 45, als Kanal für Gottes Offenbarung, die Monat für Monat durch den Wachturm und andere Schriften in die Welt weitergeleitet wird. Der Einzelne hat sich dieser Wachturmgesellschaft gläubig und gehorsam unterzuordnen. Zitat aus der Schrift, organisiert unseren Dienst durchzuführen, da heißt es, die Einheit wird dadurch aufrechterhalten, dass alle Christus loyal als Haupt anerkennen und sich auch seinem organisatorischen Mitteilungskanal, dem treuen und verständigen Sklaven, unterordnen. Zitat Ende. Damit ist praktisch das Kardinalskollegium in Brooklyn, New York, gemeint, so wie das Kardinalskollegium in Rom jetzt auch ja diesen neuen Papst wählt. Also diese hierarchische Struktur sehen wir natürlich bei all diesen Sekten sehr stark vertreten. Während das biblische Prinzip ein Ältestenprinzip ist, die Ortsgemeinde hat ihre Ältesten, ist aber nicht einer zentralistischen Regierung irgendwo untergeordnet. Ja, im Neuen Testament gibt es immer die Gemeinde vor Ort mit Ältesten. Und die sind freundschaftlich, bruderschaftlich verbunden durch den gleichen Geist. Aber es gibt nicht irgendwo eine Zentrale in Rom oder in Konstantinopel oder in Brooklyn oder wo auch immer, die dann von oben her alles dirigiert und eine ungesunde Macht ausübt. Oder auch in Bad Blankenburg. Ja, das ist alles unbiblisch, wo irgendwelche Zentralregierungen sitzen. Oder in Hannover, EKD oder was es alles heutzutage gibt. Alles völlig unbiblisch. Oder in Radevormwald und wie das alles heißt. Nicht? Es gibt die Ortsgemeinde und die sind freundschaftlich und bruderschaftlich vernetzt. Aber die Zeugen Jehovas bilden nach ihrem Selbstverständnis eine Theokratie, eine Gottesherrschaft auf Erden und stellen somit eine überstaatliche Gemeinschaft dar, einen Staat im Staate. Dadurch haben sie eine staatskritische bis staatsfeindliche Haltung. Aber das Interessante und Paradoxe ist, dass sie jetzt trotzdem juristisch erkämpft haben und erstritten haben die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie wollen Zugang haben zu den Massenmedien, zu den Schulen. Sie wollen nicht mehr als Sekte verschrien sein, was man natürlich verstehen kann, ja, ist natürlich klar. Aber da hat man plötzlich die Anerkennung durch diesen verschrienen und als babylonisch bekämpften Staat gesucht und gefunden, indem man sich jetzt etwas gemäßigter gibt, ja. Und es mag auch sein, dass die Lehre sich ein bisschen geändert hat, aber im Prinzip haben sie immer noch diesen Exklusivitäts-, also Ausschließlichkeitsanspruch. Nur wir sind der wahre Offenbarungskanal Jehovas. Nun, ich habe ja einige dicke Bücher geschrieben über Zeugen Jehovas. Ich kann das jetzt nicht alles hier ausführen. Aber diese Lehre ist deshalb völlig unbiblisch. Und sie sind auch deshalb keine Christen, weil sie den dreieinigen Gott ablehnen. Sie sprechen von Jehova, so wie die Moslems von Allah sprechen. Und bei den Moslems ist Jesus nur ein Prophet, Isa, in verfälschter Weise noch. Bei den Zeugen Jehovas ist Jesus nur ein Engelwesen, der Erzengel Michael, der sich dann in einem Menschen verkörpert hat und ein Lösegeld bezahlt hat, das aber nicht ausreicht, um die Sünden wirklich völlig zu sühnen. Deshalb muss man eigene Leistungen hinzubringen, Wachturmstudien betreiben, Diensteinsätze auf den Missionsfeldern, auf der Straße. Das muss alles in Büchern eingetragen werden. Man muss also richtig diesen Leistungsdruck bringen. Typisches Wesen von Religion. Der Mensch muss selber sein Heil noch verdienen, noch etwas hinzutun. Religion ist ja immer ein Versuch von unten nach oben, während die göttliche Offenbarung und Gnade von oben nach unten erfolgt. Wichtiger Unterschied. Zur Dreieinigkeit kann ich jetzt hier nicht alles ausführlich darstellen. Ich habe ja in der neuen Schriftenreihe, die Reihe Orientierung, die hinten ausliegt, sowohl ein Heft über Adventisten als auch ein Heft über Dreieinigkeit, wo ich ausführlich begründet habe, warum die Dreieinigkeit Gottes biblisch ist, auch wenn der Begriff sich nicht findet, aber die Tatsache findet sich auf jeder Seite. Schon am Anfang, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Lasset uns Menschen machen, der Majestätsplural und Trinitätsplural Gottes, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder wenn ich daran erinnere, Jesus selber, dass Jesus Gott ist, Gott der Sohn, ja, das viele Stellen machen es deutlich. Ich habe allein hier über 50 Stellen aufgeführt, die die Gottheit Jesu eindeutig belegen. Nur ein paar Beispiele. Die Bibel sagt, dass Jahwe, also Gott der Vater, die Zeugen Jehovas nennen ihn fälschlich Jehova, dass Jahwe Gott ist und dass Jesus Gott ist. 1. Mose 1, Johannes 1. Jahwe ist erster und letzter Alpha und Omega. Jesus ist erster und letzter Alpha und Omega. Offenbarung 1. Jahwe ist Schöpfer und Jesus ist Schöpfer. Auch Johannes 1, Kolosser 1, Hebräer 1. Oder Jahwe vergibt Sünden und Jesus vergibt Sünden. Nur Gott kann Sünden vergeben. Wir kennen viele Stellen in den Evangelien, wo der Herr Jesus Sünden vergibt. Wie kann dieser Sünden vergeben, sagen sie. Und dann als Beweis, er hat den Gelähmten geheilt, als sichtbares Zeichen für seine Vollmacht. Und er hat auch die Sünden vergeben. Jahwe weckt Tode auf, Jesus weckt Tode auf. Auch im Endgericht, viele Stellen im Neuen Testament. Und Jahwe empfängt Lobpreis und Anbetung von Menschen und Engeln. Und Jesus empfängt Anbetung von Menschen und Engeln. Ja, als Stephanus gesteinigt wird, nur ein Beispiel, sagt er, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Stephanus betet zum erhöhten Jesus an dieser Stelle, ein Gebet. Deshalb dürfen wir auch zu Jesus beten und zum Vater im Himmel, zu Gott. Aber es gibt keine Stelle im Neuen Testament oder in der Bibel, wo zum Heiligen Geist gebetet wird. Der Heilige Geist vertritt uns im Gebet mit unaussprechlichem Seufzen. Ja, also soweit nur ganz kurz. Also die Dreieinigkeit Gottes ist biblisch Vater, Sohn, Heiliger Geist. Jede dieser drei göttlichen Personen sind gleichen göttlichen Wesens und hat eine verschiedene Funktion. Gott Vater, der Schöpfer, der Sohn, der Erlöser und der Heilige Geist, der Tröster, der uns auch im Gebet vertritt mit unaussprechlichem Seufzen. Ich kann jetzt das nicht ausführlich entfalten. Wie gesagt, Dreieinigkeit, was lehrt die Bibel darüber? Es dringt ja auch immer mehr in evangelikale Kreise ein, diese Bestreitung der Dreieinigkeit Gottes. Wir werden als Heiden dargestellt, wenn wir daran glauben. Dabei ist das der Kern des Evangeliums, die Gottheit Jesu, die Gottheit des Heiligen Geistes. Lasst euch da nicht irre machen, liebe Geschwister. Auch wenn es solche Menschen vertreten, die einmal klar standen, äußerlich gesehen, plötzlich abgefallen sind. Ja, wir sehen auch daran, dass es einen Abfall vom Glauben gibt in der Endzeit, obwohl auch manche Kreise behaupten, ein Christ könne nicht mehr verloren gehen. Leider ist es nicht so, sondern es ist tatsächlich so, dass wir nüchtern und wachsam bleiben sollen, damit wir durch die Endzeit hindurchkommen. Ich rede ein bisschen schnell, weil wir so viel haben. Soll ich ein bisschen langsamer machen? Oder könnt ihr folgen? Wenn es zu langsam ist, dann schlafen vielleicht manche ein. Das ist immer ein bisschen schwierig, nicht? Wie man es richtig macht. Wenn die Luft gering wird, könnt ihr lüften. Wenn es zu kalt ist, könnt ihr auch wieder zumachen. Das dürft ihr entscheiden. Aber so, dass wir wach bleiben. Eine Stelle noch dazu, zu den Zeugen Jehovas, genauso bezieht sich das auch auf den Islam und auf die liberale Theologie. 1. Johannes 2, Vers 22, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und was tun solche Sekten? Sie leugnen das und sind damit selber antichristlich, obwohl sie sagen, alle anderen seien antichristlich. Merkt ihr? Und der Teufel verdreht hier alles. Zeugen Jehovas, die sagen, wir seien antichristlich, dabei haben sie selber eine antichristliche Lehre, weil sie die Gottheit Jesu leugnen, weil sie Jesus reduzieren zu einem Engelwesen. Sie reden zwar von Gottes Sohn, sie meinen aber damit ein Engelwesen. Lasst euch da nicht verführen. Ja. Mit den gleichen Begriffen werden andere Inhalte transportiert und die Leute merken es nicht. Sehr schnell werden sie verführt. Genauso bei den Mormonen. Wir kommen zur dritten Gruppe und dann noch zur Scientology. Und am Schluss noch explodiert ja die Bombe, nicht, wenn ihr noch dabei seid. Also das dritte sind die Mormonen. Sind die Mormonen Christen? Es wäre jetzt fast ein Mormone Präsident geworden. Die Amerikaner hatten ja nur die Wahl zwischen Skylla und Charybdis, zwischen einem Homo-Präsidenten und einem Mormonen. Ja, was sollte man wählen? War eine schwierige Entscheidung. Darf man das so formulieren? Das ist jetzt keine Diskriminierung hoffentlich. Man muss ja heutzutage aufpassen. Aber wir wissen ja, dass Obama jetzt die Homo-Ehe auch plötzlich befürwortet hat. Deshalb, manche nennen ihn so, ich habe das zitiert. Also die Mormonen, er selber ist wahrscheinlich nicht in dieser Verhaltensweise, aber ich meine damit die Politik, die er macht, genauso wie jetzt ja auch in Europa das immer mehr kommt, diese sogenannte Homo-Ehe. Die Mormonen, nach dem Buch Mormon, das wurde ja angeblich gefunden durch Offenbarung eines Engels Moroni, der dem Joseph Smith, einem jungen Mann damals in den USA, erschienen ist. Alle Kirchen sind falsch und dann hat er eine neue gegründet und hat diese spiritistischen Offenbarungen, so möchte ich es mal nennen, empfangen durch diese Geister, die ihm da erschienen sind und sich als Engel ausgegeben haben. Und es ist auch eine Lehre, die durch und durch von der Geisterwelt, also vom Spiritismus geprägt ist, auch von der Freimaurerei und von ähnlichen Dingen. Die haben ja auch Tempel, wo nur Mormonen hinein dürfen, also sehr geheime Rituale. In einem Buch von Professor Samuel Leuenberger aus der anderen Reihe, die ich jetzt nicht hier habe, Reihe Aufklärung, ist das ausführlicher alles dargestellt. Deshalb auch hier nur ganz kurz. Wir beschränken uns auf das Thema des Antichristen. Was schreiben die Mormonen über den Antichristen? Sie sagen, und zwar in ihrer Schrift, beziehungsweise im Internet, alphabetisches Stichwortverzeichnis Antichrist in http://scriptures.lds.org. LDS heißt Latter Day Saints, also Heilige der letzten Tage, so nennen sie sich ja offiziell. Da schreiben sie Folgendes. Jede Person oder Sache, die den wahren Evangeliumsplan der Errettung verfälscht und offen oder heimlich gegen Christus ist, also ist antichristlich. Johannes, der Offenbarer, beschreibt den Antichrist als einen Verführer. Der große Antichrist ist Luzifer, aber er hat viele Helfer, sowohl Geistwesen als auch Sterbliche. Der Sohn des Verderbens widersetzt sich und erhöht sich über alles, was Gott heißt. Er täuscht die, welche auf der Erde wohnen, durch Wundertaten. Also ist manches biblisch natürlich hier auch zitiert, ja. Und jetzt kommt aus dem Buch Mormon, Scherem leugnete Christus und täuschte viele. Nehor lehrte falsche Lehren, gründete eine Kirche und führte Priesterlist ein. Korihor verspottete Christus, das Sühnopfer und den Geist der Prophezeiung. Da werden dann mormonische Schriften dazu zitiert. Sie haben ja nicht aufgehört bei der Offenbarung an Johannes, wo es am Schluss heißt, man darf nichts hinzufügen, sondern haben ja das Buch Mormon zur Bibel hinzugefügt, nicht? Und haben also zwei Offenbarungsquellen, wobei sie natürlich sagen, ihr Buch Mormon, das sei die unfehlbare, vollkommene Offenbarung, während die Bibel, so sagen es dann alle Sekten, verfälscht sei, wenn sie dann ihre eigenen Lehren über die Bibel stellen. Nun, wie für Adventisten und Zeugen Jehovas ist auch für die Mormonen der Antichrist keine zukünftige Gestalt, sondern eine schon länger existierende und gegenwärtige Größe, die gegen die eigene Lehrauffassung und Organisation steht. Also existiert auch schon auf Erden. Sie erwarten da nicht einen zukünftigen. Und zwar, der Antichrist und seine Vertreter verkörpern nach mormonischer Lehre die Kirche des Teufels, die gegen die eigene Mormonenkirche steht. Also auch hier wird die Abgrenzung, wir sind die wahre Kirche, die anderen sind diese Teufelskirchen. Weil nur die Mormonen das vollkommene Evangelium haben, vor allem für den amerikanischen Kontinent. Christus sei nach seiner Auferstehung in Jerusalem dann auch in Amerika erschienen. Da wird also ein regelrechtes amerikanisches Zusatzevangelium verkündet, was natürlich viele Amerikaner anspricht, weil jetzt ihr Kontinent in den Heilsplan einbezogen wird. Wörtlich heißt es in der gleichen Quelle, und zwar unter dem Stichwort Teufel, die Kirche des Teufels ist jede böse und weltliche Organisation auf der Erde, welche das reine und vollkommene Evangelium, ich sage mal Klammer auf, der Mormonen, Klammer zu, verkehrt und gegen das Lamm Gottes kämpft. Der Teufel hat die große und gräuelreiche Kirche gegründet. Es gibt nur zwei Kirchen, die des Lammes Gottes und die des Teufels. Und so weiter. Nun haben die Mormonen vor allem drei Hauptlehren, die gegen Gottes Wort stehen. Erstens, vielleicht interessant, gerade wenn ihr auch nochmal an diese Präsidentschaftskandidatur denkt, was dann diese Menschen vertreten. Erstens, die Mormonen lehnen die Bibel als die vollkommene und grundlegende Offenbarung Gottes ab und fügen ihr weitere Schriften als angebliches Wort Gottes hinzu. Habe ich schon erwähnt. So heißt es in den Glaubensartikeln der Mormonenkirche folgendermaßen. Ich zitiere, wir glauben an die gleiche Organisation, wie sie in der Urkirche bestanden hat, nämlich Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten und so weiter. Wir glauben an die Gabe der Zungenrede, Prophezeiung, Offenbarung, der Visionen, der Heilung, Auslegung der Zungen und so weiter. Wir glauben, dass die Bibel soweit richtig übersetzt das Wort Gottes ist. Wir glauben auch, dass das Buch Mormon das Wort Gottes ist. Wir glauben alles, was Gott offenbart hat und alles, was er jetzt offenbart. Und wir glauben, dass er noch viel Großes und Wichtiges offenbaren wird, was das Reich Gottes betrifft. Zitat Ende. Und der Offenbarungskanal ist praktisch der Mormonenpräsident. Zusammen mit dem Apostelrat empfängt er praktisch neue Visionen, Offenbarungen, sodass sie immer noch Zusatzdinge hinzufügen können. Zum Beispiel hat man früher gelehrt, dass nur die weiße Rasse Mormonenpriester werden kann. Plötzlich hat der Präsident, als der Zeitgeist umgekippt ist, in die andere Richtung, eine Zusatzoffenbarung bekommen, dass jetzt auch schwarze Menschen Priester werden können. Interessant, ja, wie der Zeitgeist auch diese Offenbarungen prägt. Versteht mich nicht falsch. Für mich sind alle Menschen von Gott gleich geschaffen, ja. Aber bei den Mormonen, das war ein gewisser Rassismus eine lange Zeit. Und plötzlich haben sie auch Schwarze zugelassen, als der Druck groß wurde. Ist das wirklich dann eine Offenbarung von Gott gewesen? Ich weiß nicht, ja, bestimmt nicht in dem Sinne, wie es die Bibel sagt. Aber man sieht auch hier, wie der Zeitgeist, der Vater des Glaubens hier geworden ist, bei solchen Richtungen. Wie auch bei unseren liberalen Kirchen heute, ja, leider auch. Eine weitere Folge solcher Neuoffenbarung ist zum Beispiel die Erwartung des neuen Jerusalems auf dem amerikanischen Kontinent. So heißt es in der Mormonenschrift, die köstliche Perle, wir glauben an die buchstäbliche Sammlung Israels und die Wiederherstellung der 10 Stämme, dass Zion, das neue Jerusalem, auf dem amerikanischen Kontinent errichtet werden wird, dass Christus persönlich auf der Erde regieren wird und dass die Erde erneuert werden und ihre paradiesische Herrlichkeit empfangen wird. Zitat Ende. Also ich habe gesagt, eine sehr stark amerikanische Neureligion. Und es gibt ja schon auch Zion in Salt Lake City. Ich war da vor 2-3 Jahren und da ist überall groß aufgeleuchtet Zions Bank. Die Bank ist nämlich schon da, nicht? Zions Bank, riesige Gebäude, Wolkenkratzer, wo das Geld der Mormonen drin lagert. Ja, also Geld, an Geldmangel ist da nicht zu klagen. Es heißt ja in der Bibel, es werden am Ende viele falsche Propheten kommen und viele verführen. Ja. Und es wird ihnen sehr stark um Macht und Geld gehen. Die erste Lehre, also die Neuoffenbarung, und die zweite Lehre, und da werden wir hellhörig, wir merken, wie der Diabolos alles ins Gegenteil verkehrt. Die Mormonen verherrlichen den Sündenfall und seine Folgen. Ja, genau übrigens wie auch Anthroposophen und andere Sekten. Und zwar folgendermaßen, in der Schrift, die köstliche Perle, heißt es in Mose 5, Vers 10 und 11, nicht zu verwechseln mit den biblischen Büchern Mose, es gibt auch im Buch Mormon ein Buch Mose, ja, und so ist alles natürlich Irreführungen. Also in Mose 5, Vers 10 und 11 heißt es, und an jenem Tag pries Adam Gott und wurde erfüllt und fing an, in Bezug auf alle Familien der Erde zu prophezeien, nämlich, gepriesen sei der Name Gottes, denn infolge meiner Übertretung, der Übertretung Adams, sind mir die Augen aufgegangen und ich werde Freude haben in diesem Leben und ich werde wiederum im Fleische Gott schauen. Und seine Frau Eva hörte das alles und war froh und sagte, wenn wir nicht übertreten hätten, so hätten wir nie Nachkommen gehabt und hätten nie Gut und Böse erkannt, auch nicht die Freude unserer Erlösung und das ewige Leben, das Gott allen gibt, die gehorsam sind. Zitat Ende. Merkt ihr, wie das alles so subtil verdreht wird? Sündenfall als positiv jetzt und so weiter. Drittens, die Mormonen glauben an viele Götter oder Geister, Polytheismus, Vielgottglaube. Und sie relativieren den Unterschied zwischen dem einzigen wahren Gott und seinen Geschöpfen. Kurz gesagt, das spiritistische Weltbild ist auch das mormonische Weltbild und es beruht darin, dass ganz unten die Mineralstufe ist, dann kommt die Pflanzenstufe, die Tierstufe, die Menschenstufe, die Engelstufe, die Erzengelstufe und dann immer höher bis zur höchsten göttlichen Engelsstufenwelt. Bei den Anthroposophen genau gleich, bei universellem Leben ähnlich. Ja, es sind überall die gleichen okkulten Denksysteme. Übrigens auch bei den Zeugen Jehovas, der Heilige Geist als elektrische Kraft und so weiter. Immer dieses spiritistische Weltbild, auch bei dem Islam. Wir finden das in allen Religionen der Menschen, ob sie Sekten sind, immer wieder dieser dämonische Geist, der nicht den allein wahren Gott anerkennt, sondern eine Geisterstufung hier vornimmt. Mit Variationen natürlich, ja. Aber gerade bei den Mormonen ist sehr deutlich der Spiritismus. Und zwar ist es so, dass Gott, was als Gott bezeichnet wird, ein höher entwickelter Mensch ist, der sich über Geisterstufen höher entwickelt hat. Wir alle werden Götter irgendwann. Und das, was jetzt Gott ist oder Jesus, sind höher entwickelte Menschen, die schon die höheren Engelstufen erreicht haben. Also damit wird alles relativiert. Es ist nicht mehr wie in der Bibel. Gott, der dreieinige Gott auf der einen Seite als der Schöpfer und die ganze Schöpfung auf der anderen Seite. Und Gott kommt souverän hinein in seinen Sohn und schafft. Ja, aber hier wird es alles vermischt. Es gibt nicht den wirklichen absoluten Gott mehr, sondern es ist alles innerhalb dieser Schöpfung eine Stufenleiter der Geistwesen. Das ist das Weltbild des Spiritismus. Versteht ihr den Unterschied? Also entweder das biblische Verständnis, der absolute Gott, hat nichts mit der Schöpfung zu tun, geht aber freiwillig in seinem Sohn hinein, um Erlösung zu schenken. Das ist was anderes. Aber hier im Spiritismus ist alles miteinander vernetzt und durchdrungen, gibt es nicht diesen Unterschied. Da wird Gott auf die geschöpfliche Ebene heruntergezogen und der Mensch zur göttlichen Ebene, in Anführungsstrichen göttlich, emporgezogen. Selbsterlösung letztendlich. Und deshalb auch Religion von unten nach oben, die guten Werke, das ist ganz kennzeichnend für solche Sekten. Während also für das biblische Judentum und Christentum der Glaube an den einen Gott grundlegend ist, vergleiche das erste Gebot, redet Mormonengründer Joseph Smith ganz offen von vielen Göttern unter einem Hauptgott, der aber auch nur höher entwickelt ist. Er behauptet, Gott Vater und Jesus Christus seien lediglich erhöhte Menschen und jeder Mensch, der den evolutionären Fortschrittsweg in das zelestiale Heiligtum gehe, könne ebenfalls zur Stufe der Gottheit gelangen. So führte er in seinem berühmt gewordenen King Follett-Vortrag am 7. April 1844, wenige Wochen vor seiner Ermordung, es war ja damals im Wilden Westen, Folgendes aus, hat Joseph Smith Folgendes noch gesagt. Gott ist ein erhöhter Mensch. Ein erhöhter Mensch. Gott selbst war einst so, wie wir jetzt sind und ist ein erhöhter Mensch. Er thront oben in den Himmeln. Das menschliche Ich, die Intelligenz, die der Mensch besitzt, ist gleichrangig mit Gott selbst. Die Intelligenz der Geister hat keinen Anfang gehabt und wird auch kein Ende haben. Was einen Anfang hat, kann auch ein Ende haben. Es hat nie eine Zeit gegeben, in der es keine Geister gegeben hat, denn sie sind gleichrangig, gleich ewig mit unserem Vater im Himmel. Und dann dieser Fortschrittsgedanke der Höherentwicklung, der Evolution wird dann weiter noch ausgebreitet. Die Höherentwicklung zur geistigen Welt. Übrigens findet sich auch in der Lehre der Allversöhnung, in der Theosophie, in der Anthroposophie, in der Kosmosophie. Sie haben überall die Geisterlehre, dass am Schluss alles erlöst wird, in das All, in das eine All-Eine hineinmündet. Immer der gleiche spiritistische Geist. Merken wir, wie die Zusammenhänge sind in all diesen Systemen. Wenn man das mal verstanden hat, dann kann man viel besser die Irrlehren durchschauen. Es ist immer der gleiche Grundgedanke und Satan macht verschiedene Variationen in den Sekten und Irrlehren, die auch im christlichen Bereich zum Teil vertreten werden. Ja, ich muss jetzt einiges kürzen. Und es ist also eine polytheistische Religion. Man beruft sich da noch bei den Mormonen auf die Mehrzahl Elohim. Es sei ja Mehrzahl, würde Götter heißen, der Begriff für Gott im Alten Testament ist tatsächlich ein Plural, aber ich habe das auch in meiner Doktorarbeit über Anthroposophie ausführlicher dargestellt. Es ist ein Trinitäts- oder Majestätsplural. Denn Elohim im Alten Testament kann entweder sich auf falsche Götter der Heiden beziehen, dann ist es wirklich mit Mehrzahl konstruiert, auch was die Verben betrifft. Die falschen Gottheiten machten. Wenn aber der biblische Gott gemeint ist, heißt es immer, Elohim schuf in Einzahl. Der eine Gott, Majestätsplural, Trinitätsplural, er schuf, nicht schufen. Da heißt nicht Elohim schufen, sondern Elohim schuf, Elohim sprach, nicht sprachen. Das ist also ein Gott. Versteht ihr? Unterschied. Kann ich jetzt nur kurz hier erwähnen. Also Elohim sind entweder die vielen und damit falschen Götter, hebräisch Elohim, oder aber Elohim ist an der weit überwiegenden Zahl der Stellen der eine wahre Gott Israels, der Schöpfer der Welt, der Vater Jesu Christi. Welche Bedeutung jeweils gemeint ist im Alten Testament, ergibt sich aus dem Textzusammenhang. Es gilt immer die Regel bei der Bibelauslegung Wortsinn und Kontext, Literalsinn und Textzusammenhang. Nur dann können wir die Bibel richtig verstehen und gelangen nicht zu sektierischen Lehren. Somit ist nicht die Lehre der Gegner der Mormonenkirche antichristlich, sondern auch genau bei den Zeugen Jehovas und anderen, die Lehren der Mormonen selber sind antichristlich, gegen den biblischen Jesus Christus gerichtet. Das ist die Verführung. Der Antichrist sind die anderen, wird behauptet. Dabei sitzt der Antichrist bei diesen ganzen Sekten im eigenen Lager. Natürlich müssen wir auch aufpassen, dass es nicht bei uns eindringt. Wir können auch sehr schnell verführt werden durch Lehren, die ich jetzt so zwischen den Zeilen auch während des Vortrags schon angedeutet habe, so manches nur. Nur noch Scientology, ist es noch von Interesse? Das ist sehr einflussreich, die sind sehr aktiv in den Fußgängerzonen. Das Hauptwerk ist ja von Ron Hubbard, 1911 bis 1986, ist er wahrscheinlich gestorben, man weiß nicht genau seinen genauen Todestermin. Er war ja auf den Schiffen unterwegs, weil er nirgends mehr anlegen durfte. Ron Hubbard, ein Science-Fiction-Autor, er hat dann irgendwann gemerkt, wie er viel Geld machen kann mit einer neuen Religion und hat dann sein Grundwerk geschrieben, Dianetik. Dianetik, der Leitfaden für den menschlichen Verstand, New Era Publications International, Kopenhagen ohne Jahrgang. Daraus kurzes Zitat gleich. Nun zum Thema Antichrist. Der Begriff Antichrist findet sich bei Scientology nicht, jedenfalls soweit ich es gefunden habe, nicht. Aber dagegen der Begriff Dämonen, der ja ähnlich ist. Deshalb ganz kurz zur Frage, was versteht Scientology? Die haben ja wirklich gar nichts mehr mit christlichem Glauben zu tun, es ist eine reine Psychotechnik. Aber was verstehen Sie unter Dämonen? Hubbard schreibt Folgendes. Ein paar Versuche mit Menschen unter Drogeneinfluss zeigten, dass es möglich war, solche Dämonen nach Belieben hervorzubringen. Es war sogar möglich, den gesamten analytischen Mind als einen Dämon einzurichten. Irgendetwas war also an der Dämonologie verkehrt. Ohne ein angemessenes Ritual, einfach durch das gesprochene Wort, konnte man neue Dämonen in Leuten erzeugen. In der Dianetik gibt es also keine wirklichen Dämonen. Das sei hier betont, falls irgendein Schwärmer umherlaufen und verbreiten sollte, eine neue Geisteswissenschaft glaube an Dämonen. Ein dianetischer Dämon ist ein parasitärer Schaltkreis. Er agiert im Mind, als ob er ein eigenständiges Wesen neben dem Selbst wäre. Und sein Ursprung liegt ganz und gar in Worten, die in Engrammen enthalten sind. Zitat Ende. Das ist natürlich jetzt die scientologische Fachsprache. Mind, Engramme und was alles. Ich kann das jetzt nicht alles erklären. Ich will es nur sagen, mit einfachen Worten, Hubbard betrachtet Dämonen als Störungen der geistigen oder seelischen Gesundheit, die durch verletzende Worte und Erlebnisse hervorgerufen werden. Also ein rein psychologisches Problem letztendlich, psychiatrisches Problem kann man es auch sehen, wenn es vom Gesundheitsaspekt her betrachtet wird. Eine überweltliche Macht im Sinne wirklicher Dämonen, im Sinne gefallener Engel, schließt er laut Dianetik aus und somit auch einen Antichristen oder Ähnliches. Das Gefährliche ist nur, dass die scientologische Lehre selber durch und durch dämonisch und antichristlich ist, ja, obwohl natürlich der Begriff auf das Psychologische reduziert wird. Professor Samuel Leuenberger hat in seinem Buch Scientology, Heilsweg Dianetik, folgende weltanschaulichen und religiösen Elemente von Scientology zusammengefasst, was alles hier hineingewirkt hat. Hinduismus, Buddhismus, Gnosis, Vulgärdarwinismus, Behaviorismus, das ist so eine Verhaltenssteuerungslehre, Freudsche Tiefenpsychologie, Hypnotismus, also Hypnose, Science Fiction, diese Fantasieschilderungen von fernen Planeten, war ja ein Science-Fiction-Autor, und anderes. Was nun das Thema Antichrist betrifft, ist Ron Hubbards zeitweilige Nähe von Bedeutung zu dem führenden Satanisten Aleister Crowley, sicherlich schon gehört. Hubbard lebte ja 1911 bis 86, Crowley lebte 1875 bis 1947. Sie haben sich also noch gekannt. Und Hubbard als wesentlich jüngerer Mann war von Crowley beeinflusst worden. Crowley selber hatte sich ja als Thaumaturgion oder 666, also als das große Tier bezeichnet, hat sich mit dem Antichristen identifiziert. Er war natürlich ein Vorläufer, einer der vielen antichristlichen Menschen, ein Satanist. Und wichtig ist, dass Hubbard, der Gründer von Scientology, im Jahr 1945 mehrere Monate lang aktives Mitglied war in Crowleys orientalischem Templerorden, Ordo Templi Orientis, Otto, sicherlich bekannt. Ein sehr einflussreicher satanistischer Geheimkult in Los Angeles. Und dem stand der Crowley-Schüler Jack Parsons vor. Später hat die Scientology-Organisation diesen Kontakt herunterzuspielen versucht, aber doch sind Einflüsse von Crowley auf Hubbard und sein System unübersehbar. Jeff Jacobson hat einen Aufsatz verfasst unter dem Titel The Hubbard is Bear, Chapter 7, Aleister Crowley. Also der Hubbard wird hier entlarvt und er hat folgende Parallelen zwischen Hubbard und Crowley nachgewiesen. Also diese Einflüsse aus dem Satanismus direkt auf die Scientology-Kirche. Einige Parallelen. Hubbards Time Track, also die Aufzeichnung aller Wahrnehmungen des Organismus und seiner Umwelt auf einer Zeitspur, entspricht weitgehend Crowleys Magical Memory, dem magischen Gedächtnis. Beide beziehen auch frühere Erdenleben mit ein, also die Reinkarnation klingt hier an, Hinduismus, Buddhismus. Weiteres Parallele, sowohl Crowley als auch Hubbard betonen die Wichtigkeit, sich die eigene Geburt in Erinnerung zu rufen. Beide sind extrem feindlich gegen die medizinische Psychiatrie eingestellt. Stattdessen haben sie aber durchaus selber Elemente aus weltanschaulichen psychotherapeutischen Systemen, vor allem von dem Atheisten Sigmund Freud, übernommen. Also Hypnose, Tiefenpsychologie dann auch und so weiter. Traumdeutung. Beide betonen die Möglichkeit außerkörperlicher Erfahrungen, also die Exkursion der Seele, das Verlassen des Körpers, ein typisch spiritistisches Phänomen wiederum. Beide benutzen ein ähnliches Symbol, nämlich ein gleichschenkliches Dreieck, das in einen Zirkel mündet. Woher kennen wir das auch? Aus der Freimaurerei, ja? Überall der gleiche Geist am Wirken, von unten, dieser Geist von unten. Beide haben in ihren Organisationen ein hierarchisches Stufensystem von Graden im Erkenntnis- und Entwicklungsfortschritt eingerichtet. Ja, und dann ist es interessant, dass nun Hubbard sicherlich auf diesem Hintergrund sich nicht gegen den Antichristen ausspricht, sondern im Gegenteil die biblische Antichristlehre auf niemand anders bezieht als auf sich selber. Positiv deutet auf sich. Das ist nun wieder völlig verdreht. Ja. Und zwar zitiere ich, zunächst aus der Hymne Asiens von Hubbard. In der Hymne Asiens sieht er sich selber, Hubbard, als buddhistischer Maitreya, aufgestiegener Meister mit Erlösungsfunktion und sagt über sich, ähnlich wie der erhöhte Christus in der Johannes-Offenbarung, ich bin der Anfang, ich bin das Ende. Also mit Christus identifiziert er sich. Und noch deutlicher in den Lehrbriefen für Scientologen höheren Grades. Im betreffenden Schulungsmaterial, das mir zugegangen ist, also internes Material, der OT-8-Stufe, sagt Hubbard Folgendes, ich zitiere. Zweifellos seid ihr, ist also nur internes Material, ist nicht für die Öffentlichkeit bekannt, aber es liegt mir vor. Und es sagt da Folgendes. Zweifellos seid ihr vertraut mit den Teilen aus der Offenbarung der Bibel, wo verschiedene Ereignisse vorausgesagt werden. Dort wird auch ein kurzer Zeitabschnitt erwähnt, in dem der Erzfeind Christi, verwiesen wird auf den Antichristen, herrschen wird und seine Meinungen Einfluss haben werden. Dieser Antichrist repräsentiert die Kräfte von Luzifer, wörtlich der Lichtträger oder Lichtbringer. Luzifer ist eine Verkörperung der Kräfte der Erleuchtung. Meine Mission, so Hubbard, könnte so bezeichnet werden, die biblische Verheißung zu erfüllen, die durch diese kurze Antichristperiode repräsentiert wird. Zitat Ende. Also er hat sich identifiziert mit dem Antichristen. Das ist eine ungeheuerliche Offenbarung gegenüber seinen Anhängern. Und es wird übrigens auch bei Rudolf Steiner, mit dem ich mich ja wesentlich länger beschäftigt habe, Anthroposophie, auch positiv gedeutet. Der Sündenfall und Luzifer, auch bei den Mormonen, wir sehen wieder überall der gleiche Geist. Der Sündenfall ist positiv, Luzifer ist der Lichtträger. Letztendlich wird der Teufel verherrlicht, weil nämlich der Teufel der Inspirator all dieser Lehren ist. Merkt ihr, wie sich der Kreis schließt? Der Teufel verherrlicht sich selber durch diese ganzen Sekten. Oder er deutet die Bibel so um, dass der biblische Christus verfälscht wird und damit auch indirekt der Teufel geehrt wird. So etwa bei den Zeugen Jehovas. Da wird zwar viel von Christus geredet, aber es ist ein anderer Christus. Und damit wird es auch verfälscht. Und bei den Adventisten, wo es am wenigsten deutlich ist, da werden zentrale Dinge an den Rand geschoben und nebensächliche Dinge ins Zentrum gerückt. Das ist auch sektierisch, nicht? Und werden wesentliche Dinge weggestrichen, die Hölle zum Beispiel. Nun, damit bin ich mit diesen kleinen Sektenanalyse am Ende. Soll ich jetzt abschließen oder noch was bringen, was ich versprochen habe? Also wer bis jetzt aufgepasst hat, wird belohnt. Und das, was ich jetzt aber aus Topic zitiere, ist mir gerade noch vor einer Stunde zugegangen. Ich wusste, dass da sehr Brisantes im neuen Topic kommt. Das möchte ich euch am Schluss lesen. Es ist manches hier spekulativ. Ich lege mich jetzt hier auf nichts fest. Genauso wenig wie Ulrich Skambax, den ich hier zitiere. Ich empfehle übrigens jedem, Topic zu abonnieren. Ist noch einer der wenigen unabhängigen Nachrichtendienste in Deutschland. Wenn nicht sogar vielleicht fast der einzige noch. Und daraus darf ich jetzt Folgendes zitieren. Das ist noch nicht erschienen, kommt erst nächsten Tag. Ich habe ausnahmsweise für euch einen Vorabdruck bekommen per Fax vorhin. Also brandaktuell. Und hier ist etwas, was der Bibel, sage ich mal, wesentlich näher ist, was den Antichristen und seinen falschen Propheten betrifft. Aber wir legen uns nicht auf Personen fest. Es, was ich jetzt vorlese, und so sieht es auch Ulrich Skambax, soll nur eine Warnung sein, alle Zeit wachsam zu sein, um zu beobachten, was nun auch in der Weltpolitik, auch in den Kirchen geschieht, um zu sehen, ob vielleicht der Antichrist und sein falscher Prophet näher gerückt sind. Näher gerückt sind. Wir sagen nicht, dass jetzt im März das schon geschieht, endgültig, was in der Offenbarung steht. Aber es wird manches hier immer deutlicher, so sehe ich das. Und deshalb zitiere ich das unter diesem Aspekt. Überschrift, Topic Nummer 3, März 2013. Zeitenwende im März 2013, Fragezeichen. Ja, wir sind vorsichtig. Wenn das jemand vielleicht in einem Jahr hört, denkt er, naja, damals haben sie wieder mal geirrt. Aber wir wollen ja alle Zeit wachsam sein, der Herr kann jederzeit kommen. Ne? Skambach schreibt, dieser März 2013 könnte in die Weltgeschichte eingehen. Etliche Entwicklungen von weltpolitischem Rang laufen auf einen ganz bestimmten Zeitabschnitt zu, auf den 21. und 22. März 2013. Der 21. März 2013 ist nach dem jüdischen Kalender der 10. Nisan. An einem 10. Nisan zog Jesus, der göttliche Friedefürst, vor über 2000 Jahren nach Jerusalem ein und vollbrachte dort seine Heilstat zur Rettung aller Menschen. Zum 10. Nisan 2013 wird ein irdischer Heilsbringer ebenfalls in Jerusalem erwartet. Über ihn urteilte das norwegische Nobelpreiskomitee 2009. Nur selten hat ein einzelner Mensch die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen und den Menschen Hoffnung auf eine bessere Zukunft gegeben. Barack Hussein Obama, Träger des Friedensnobelpreises, wird ab 20. März im Nahen Osten erwartet. Der US-Präsident will auf seiner allerersten Israel-Reise als amerikanisches Staatsoberhaupt das Westjordanland, Israel und vielleicht noch andere Staaten des Nahen Ostens besuchen. Doch warum reist er erst jetzt nach Israel, obwohl er dort schon in seiner ersten Amtszeit 2009 bis 2012 erwartet wurde? Nur wenige Monate im Amt wurde 2009 dem US-Präsidenten schon der Friedensnobelpreis verliehen. Alle Welt fragte sich damals, wofür? Der Mann hat als US-Präsident doch noch gar nichts geleistet. Das Nobelpreiskomitee begründete Obamas Ehrung unter anderem so. Er habe in nur wenigen Monaten ein neues Klima der Weltpolitik geschaffen. Die Vergabe des Friedensnobelpreises sei eine Investition in die Zukunft, so hieß es weiter. Scharfsinnig beobachtet alles. Und nun noch weiter, ein paar Zeilen. Die Fragen, jetzt werden Fragen gestellt von lieber Bruder Ulrich Skambach. Wird Obama in wenigen Tagen die Hoffnungen erfüllen, die seit 2009 in ihn gesetzt werden? Wird es ihm gelingen, mit einem politischen Schachzug den größten Brandherd der Welt Schritt für Schritt auszutreten? Einer dieser ersten Schritte, um den Nahen Osten zu befrieden, wäre die Anerkennung eines Palästinenserstaates durch die USA. Es wäre ein weltpolitischer Hammer, wenn Obama dies bei seinem Besuch des Westjordanlandes ankündigen würde. 83% der Bewohner sind Palästinenser. Ich weiß nicht, ob es auch schon so weit ist, dass der Friedensvertrag näher rückt. Wir wissen ja, wenn das anfängt, so mein Verständnis von Daniel 9, auch viele andere Ausleger, dann könnte ja die Trübsalzeit zu laufen beginnen. In Daniel 9, deshalb wollen wir alle Zeit wachsam sein, da heißt es ja über die 70. Jahrwoche, am Ende von Kapitel 9, Vers 27, er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Also heißt die Rede von einem Bund, was auch immer dieser Bund bedeutet, wann er kommt, da gibt es sehr viele unterschiedliche Deutungen. Aber ich bin immer besonders wachsam, was in Israel geschieht. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig. Israel ist der Zeiger an der Weltenuhr. Und nun kommt ja gleichzeitig, auch am 20. März etwa, geschieht noch etwas anderes. Ja, die Papstwahl. Zum ersten Mal seit dem Mittelalter ist ein Papst zurückgetreten. Klammer auf, Worten, Klammer zu, Fragezeichen. Wird ja darüber spekuliert, ob das nur aus Altersgründen ist. Ich glaube es eher nicht. Und ich habe auch einen engen Vertrauten des Papstes gefragt, der das auch bezweifelt. Jedenfalls schreibt Skambach hier nun Folgendes. Der Papst war sicher auch zermürbt, ich fasse jetzt zusammen, wegen der Skandale, Finanzskandal und auch ein Sexskandal im Vatikan mit homosexuellen Priestern und andere Dinge, was alles auch lief in dieser Zeit. Und wahrscheinlich war dieser Papst auch vielleicht zu konservativ für die Entwicklungen, die jetzt kommen. Und jetzt Obama und der Papst, das wäre ja so ein schönes Zweigespann, oder? Irgendein politischer Führer und religiöser Führer, wie ich am Anfang gesagt habe. Ob das jetzt Obama ist oder ein UNO-Präsident oder wer auch immer. Das eine wird wohl ein politischer Führer sein, das andere ein religiöser Führer. Und es deutet alles darauf hin, der einflussreichste politische Mann der Welt, zurzeit ist es wohl noch der amerikanische Präsident, vielleicht auch ein UNO-Mann, und der einflussreichste religiöse Mensch ist der Papst, der ja alle Religionen immer wieder an einen Tisch bringt. Assisi, diese Weltgebetstreffen in Anführungsstrichen, ja, das sind ja keine biblischen Gebete gewesen, sondern eine schreckliche Vermischung der Religionen. Nun schreibt Skambach Folgendes über die Papstwahl. Egal welchen Einfluss die Freimaurerei letztlich im Vatikan ausüben kann, Fakt ist, die römisch-katholische Weltkirche sucht einen Mann, der Übermenschliches leisten müsste, um das Kirchenporzellan wieder zu kitten, das in den letzten Jahren auf vielfältige Weise zerschlagen wurde. Der Spiegel formulierte das so, Zitat, gesucht wird ein Schlichter, ein Aufräumer, ein harter Mann, der trotzdem zart ist in seinem Glauben. Gesucht wird ein Wunder, Zitat Ende aus dem Spiegel. Welcher Wundermann wird es sein, den die Kardinäle aus ihrer Mitte heraus wählen und möglicherweise gen 21. März präsentieren werden? Also ist auch wieder der 10. Nisan. Nicht? Interessant, dass diese Daten nämlich zusammenfallen. Laut der katholischen Zeitung Die Tagespost gebe es dieses Mal weder ein Lager noch einen wirklichen Kandidaten. Diese Papstwahl sei ohne historisches Vorbild. Welcher Mann wird die geistliche Weltbühne betreten? Wird es einer sein, der in der Lage ist, nicht nur die katholische Kirche zu sanieren, sondern auch die Christenheit ökumenisch zusammenzuschließen und in einer neu gestalteten Papstfunktion als Sprecher aller Christen aufzutreten? Ich füge ein, das wollen ja inzwischen auch viele Evangelikale, ja, die immer mehr sich Rom öffnen, lieber Bruder in Rom, wir erinnern an solche Bücher vor ein, zwei Jahren, führende Evangelikale, Parzani und Roland Werner oder Elke Werner oder wer alles da, Schirmacher und wer da alles mitgeschrieben hat. Nicht? Ja, wird es einer sein, der in der Lage ist, die ganze Christenheit ökumenisch zusammenzuschließen, Sprecher aller Christen? Schafft er es gar als Moderator, die Ein-Gott-Religionen zu einer friedlichen Brüderkette nach freimaurerischem Muster zusammenzufügen und Jerusalem zur gemeinsamen geistlichen Hauptstadt von Judentum, Christentum und Islam zu machen? Fragezeichen alles. Als im April 2005, so schreibt Topic weiter, die Welt Abschied nahm von Johannes Paul II., umringte den Sarg des Polen ein Meer von purpurrot gewandeten Kirchenfürsten und schwarz gekleideten Mächtigen dieser Erde. Dieses Bild wirkte wie eine Offenbarung zur Offenbarung des Johannes. Am Ende der Tage, so das letzte Buch der Bibel, wird, so sagt es ja die Bibel voraus, eine zentralistische Babylon-Kirche entstehen. Eine Kirche nach dem Geschmack der Menschen, die eine Zeit lang einem antichristlichen globalen Überstaat dienen wird. Doch dann kommt ihr Ende. Die Mächtigen dieses Überstaates werden sie vernichten. Das heißt, in Offenbarung steht ja, sie werden die Hure abwerfen. Die brauchen sie nur, bis sie ihre Weltregierung installiert haben. Schwarz schlägt purpurrot, schreibt Kampach sehr bildhaft. Und jetzt nochmal die Frage, die gewiss spekulativ ist. Wird im März dieses Jahres 2013 die Menschheit auf die Zielgerade der Endzeit einbiegen? Auf eine Zielgerade, auf der sich erstens die Weltbevölkerung nach und nach über staatlichen Machtstrukturen unterwirft und zweitens eine Kirche des Menschen als eine humanistische Kirche, keine christliche Kirche mehr, siehe auch vereintes Europa, humanistische Grundordnung überall, Homo-Ehe jetzt europaweit, alles, der Mensch wird besungen, Homo heißt übrigens auch Mensch, ja. Eine Kirche des Menschen für Einigkeit, Frieden und Gerechtigkeit sorgt, besonders im Nahen Osten. Es war ausgerechnet Benedikt XVI., der in seiner Enzyklika Die Liebe in der Wahrheit 2009 forderte, Schritt für Schritt auf eine, Zitat, echte politische Weltautorität, Zitat Ende, zuzugehen. Also selbst dieser als konservativ verschriene Benedikt XVI., hat diesem freimaurerischen Plan entsprochen, die Weltautorität zu installieren. Er hat auch bei Assisi mitgemacht, was da stattfand. Und es geht immer weiter in diese Richtung. Die Wahrheit wird zu Boden gerissen. Es wird alles vorbereitet, auch auf ethischem Gebiet, für die sodomitische Aufweichung aller Werte und die antichristliche Endzeitreligion. Seien wir ganz besonders wachsam. Wer weiß, wie oft wir noch solche Endzeittagungen durchführen können. Und dann kommen noch die Sekten, die das alles umdeuten und uns blind machen für die wirklichen Entwicklungen. Wir wollen wachsam sein, auch wenn es diesmal vielleicht noch nicht so weit sein sollte. Irgendwann wird diese Entwicklung sich weiter zuspitzen. Und da wollen wir einfach dem Herrn vertrauen und auch ein Leben führen in der Heiligung, dass wir bereit sind, Jesus Christus, dem wiederkommenden Herrn und Heiland, zu begegnen. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Heiland, wir wissen, dass du der Sieger bist. Herr Jesus, du hast am Kreuz von Golgatha der Schlange den Kopf zertreten. Und wenn wir deine Kinder sind, dann wissen wir, wir sind auf der Seite des Siegers. Schenk das jedem, der doch hier ist, Herr. Wer noch nicht dein Kind ist, schenk, dass er auf die Seite des Siegers tritt. Herr, wir danken dir, dass du uns stärkst und hindurchbringst, auch durch diese schweren Zeiten. Ja, selbst wenn sie den Leib töten sollten, das ewige Leben können sie uns nicht rauben. Und dafür danken wir dir, Herr, stärke uns. Durch dein Wort, durch deinen Geist, jetzt ganz besonders auch in diesen Welt- und Zeitentwicklungen, dass wir standhaft in dir sind. Segne diese ganze Konferenz Hilf allen Brüdern, die dein Wort verkündigen. Danke für deine Gnade. Amen.